diesen Liedvers, den ich ja gerade gesungen habt. Ich lese ihn nochmal vor. Du bist ein Gott, der mich sieht, hast deine Augen stets auf mich gerichtet. Deine Gnade findet mich und richtet meinen Blick auf dich, den Retter. Was für eine schöne Aussage. Gott sieht dich, du findest seine Gnade und dann richtest du deinen Blick auf ihn, den Retter. Und genau darum geht es in meinen Ausführungen, die ich euch gleich zeigen möchte. Ich habe einen Text gewählt, der ist aus dem Hebräerbrief, Hebräer 11, das Kapitel. Der eine oder andere kennt es schon. Und es ist überschrieben, was ist denn der Glaube? So fängt dieses Kapitel an, mit dieser Frage. Und diese Frage, da sind wir ja auch im Alpha-Kurs nachgegangen. Insofern ist es ein Thema heute, was sozusagen Grundlagen berührt. Einige will sagen, naja, was ist denn schon Neues da drin vielleicht? Aber es ist gut, das nochmal zu hören, denke ich. Denn ihr werdet merken in den Ausführungen später, wie konkret es werden wird, wo dein Glaube auch herausgefordert ist. Also, was ist denn der Glaube? Und diese Frage, die da gestellt ist, kann man dann so weiter verführen. Und was ist denn mein Glaube oder was ist dein Glaube? Es ist ein bisschen klein, aber ich habe dann den nächsten Vers mal herausgegriffen. Dort wird ja die Antwort gegeben. Und das steht jetzt in verschiedenen Übersetzungen. Der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. So steht es im ersten Vers dieses Kapitels. Oder der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und ich habe das farblich hervorgehoben, was in den Übersetzungen immer der gleiche Begriff ist. Ne? Also Erfüllung einer bestimmten Hoffnung oder ein Überzeugtsein von. Und, naja, wie ist das denn so? Naja, Glaubensbekenntnisse gibt es eine ganze Menge. Auch diese Gemeinde hat ein Glaubensbekenntnis. Das steht in unserer Vereinssatzung so als am Anfang drin. Und jede Kirche, jede Gemeinde hat ein bestimmtes Glaubensbekenntnis. Ich glaube an dieses, ich glaube an jenes und so weiter. Die Liste ist manchmal lang und manchmal kürzer. Und es gibt auch viele Überzeugungen. Ich bin überzeugt von etwas, ja, und ich wage mal zu behaupten, jeder von uns hat eine bestimmte Art von Glauben oder eine bestimmte Art von Überzeugtsein. Und das hat nicht unbedingt etwas mit Gott oder mit Jesus oder mit dem Heiligen Geist zu tun. Denn im Umgangssprachlichen sagen wir ja auch häufig, ich glaube das oder ich glaube jenes und ich bin überzeugt davon. Aber im selben Atemzug sagen wir auch, das glaube ich nicht. Davon bin ich auch nicht überzeugt. Ja, was denn nun? Wie kann man sein, dass wir als Christen, die wir uns Gläubige nennen, im Wort Gläubige steckt ja das Wort Glauben drin, wie kann das sein? Denn derjenige aus sowieso, der sagt, naja, ist ja dein Glaube. Ich glaube aber das, ist ja deine Überzeugung. Das ist nämlich meine Überzeugung. Dann wird's alles ganz schön durcheinander. Und was ist die Botschaft? Was ist die Botschaft des Evangeliums? Und darum geht es. Und wem oder was glaube ich und bin ich überzeugt von wem und wodurch? Wie geht das? Wie hat es Gott geschafft, dass du den Glauben gefunden hast, als du zum Glauben kamst? Und jetzt führt der Hebräerbrief etwas weiter aus. Jetzt gibt er da uns eine Hilfestellung. Zum Beispiel oben der erste Vers. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist, das Sichtbare aus dem, was man nicht sieht. Das ist eine krasse Aussage. Als ich damals zum Glauben kam, da war ich sehr verhaftet so mit Evolution, Schöpfung. Das stand so gegeneinander, das hatten wir so in der Schule gelernt. Evolution wird ja heute auch in der Schule als Standard gelehrt. Und die schließt ja komplett den Glauben aus. Das ist ja ein Vorgang Evolution. Da entsteht etwas, auch zufallsbedingt. Es sind so Kräfte am Werk, die eigentlich negiert werden. Aber ich hatte da meine Auseinandersetzung und ich bin dann zum Glauben gekommen und da habe ich verstanden, durch Glauben ist das in mir passiert. Da komme ich später nochmal drauf. Und jetzt habe ich da noch ein paar Zeugen des Glaubens hingeschrieben, denn der Hebräerbrief ist ein langes Kapitel. Da werden jetzt Zeugen des Glaubens genannt und die sind schon vor Tausenden von Jahren, haben sie ihren Glauben dokumentiert und bezeugt. Da tauchen jetzt Namen auf wie Abel, Henoch, Noah. Dreimal wird Abraham erklärt und erwähnt. dann Isaak, Jakob, Josef, Namen, die wir alle kennen. Dann der Mose. Viermal wird auf Mose eingegangen, was er im Glauben praktisch bewirken konnte. Dann Rahab, die Frau, Gideon, Barak, Simson, Jiftach, David, Samuel, ganzen Propheten. Und das ist alles Namen aus dem Alten Testament. Und der eine oder andere wird mit dem Namen was verbinden. Es lohnt sich wirklich mal, sich die Geschichten, die Lebensgeschichten dieser Personen anzusehen. Die stehen alle in der Bibel aufgeschrieben. Man muss sich wirklich mal die Mühe machen und da reingucken, was mit einigen dieser Namen verbunden ist. Ja, und was haben diese Menschen, diese Personen nicht alles durch ihren Glauben bewirkt? Man nennt sie ja auch sozusagen die Glaubenshelden, die Glaubenshelden. Nun, das Kapitel geht noch weiter. Und nach der Nennung dieser Zeugen des Glaubens folgt dann eine gefühlt unendliche Auflistung von Frauen und Männern, deren Glaube sie aus sehr herausfordernden Lebenssituationen gerettet hat. Und diese Liste wird nicht mehr namentlich ausgeführt. Und das ist ja der Hebräerbrief ja vor 2000 Jahren aufgeschrieben. Und wie viele Personen, wie viele Männer und Frauen gab es danach noch, denen auch all dieses hier gemein war? Nämlich, sie vertrauten Gott. Und dieser Begriff, sie vertrauten oder vertrauen, taucht in diesem Kapitel sehr häufig auf. Immer und immer wieder. Und damit ist schon eine Definition jetzt vorgegeben oder eine Verknüpfung. Was ist denn eigentlich der Glaube? Könnt ihr es beantworten? Könnt ihr es beantworten? Ich frage mal euch jetzt, was ist denn der Glaube? Es steht da vorne vor. Vertrauen. Und nicht nur einfach Vertrauen in irgendetwas, sondern in Gott. Ne? Also, das Kennzeichen unseres Glaubens, wie er damals vor tausenden von Jahren auch schon formuliert wurde, ist Vertrauen in Gott oder Vertrauen an Gott. Und das unterscheidet uns von diesem umgangssprachlichen Ich glaube an etwas. Ja? Denn dieses Vertrauen ist an eine Person geknüpft, an diesen einen Gott. Und es gibt nur diesen einen Gott. Es gibt keine anderen Götter. Nicht einen. Es gibt noch Engel, ja. Aber es gibt nur einen Gott und nicht Götter neben Gott. Das ist ganz wichtig, denn viele denken ja auch, die Welt ist voller Götter. Stimmt nicht. Gut, also der Inhalt des Glaubens ist Vertrauen in Gott. Ja, wie ist das denn nun? Woher kommt denn nun der Glaube? Worin begründet er sich? Ich habe ja schon eine Antwort gegeben. Aber jetzt gibt Paulus auch noch mal eine Antwort darauf. Er geht im Epheserbrief darauf ein, und zwar, ich lese mal den Text vor, es ist ein sehr bedeutender Text. Da sagt Paulus noch einmal, es wiederholt es, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. So war es auch der Liedtext vorhin. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, sie ist Gottes Geschenk. Und ich habe hier extra hervorgehoben, dass sie ein Geschenk ist und durch Gnade gegeben wird. Sie begründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Ganz wichtige Aussage. Ich kann mir den Glauben nicht selber erarbeiten. Oder ich kann nicht irgendetwas dazu, damit ich Glauben bekomme. Ne? Umsteht ja durch Gottes Gnade. Denn was sind wir? Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Könnt ihr euch vorstellen, dass du ein Werk Gottes bist? Dein Glaube, so wie du ihn in Gott findest, ist auch ein Werk von Gott. Er tut es in dir. Ja, seine Barmherzigkeit, seine Gnade. In dem Lied haben wir ja gehört, Gott sieht dich. Das ist ganz wichtig. Und der Glaube hat jetzt auch eine Folge. Dieses Werk, was Gott da gebildet hat, dich als Person, wie er dich gemacht hat. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das ist doch sehr schön. Das kann uns wirklich ruhig machen lassen. Das kann uns auch in Gott ruhen lassen. Denn wir sind ja sein Werk. Und das, was er bildet, führen wir weiter. Wir bilden in dieser Welt sozusagen, lassen den Glauben sichtbar werden. Ne? Durch Gutes tun, zum Beispiel. Also, jetzt komme ich noch auf ein weiteres zu sprechen. Es ist überaus wichtig zu begreifen, dass die Gemeinde, also die Gemeinschaft der Gläubigen, wir, nur einen einzigen Ursprung hat. Ich betone das nochmal, bevor ich gleich den Text vorlese. Ich sagte ja schon, vor tausenden von Jahren haben Personen Glauben, Vertrauen in Gott gefunden. Es ist derselbe Glaube, das ist dasselbe Vertrauen, was du, was ich heute habe. Es ist kein anderer. Wir müssen nicht denken, durch das Neue Testament haben wir einen anderen Glauben oder einen neuen Glauben bekommen. Nein, es ist derselbe Glaube. Und das sagt Paulus hier. Also, deswegen verbindet Paulus den Glauben der Christen, die ursprünglich Juden waren, also die da im Alten Testament auch genannt wurden aus dem Volk Israel, mit denen, die aus den Heiden stammen, das sind wir. Wir sind hauptsächlich aus heidnischem Ursprung, stammt zu einer neuen Gemeinschaft, zu einem neuen Volk, das ist nämlich die Gemeinde. Und das sagt er hier im Epheserbrief nochmal. Da sagt Paulus, mit Einheit meine ich dies. Und es ist jetzt ganz wichtig, dass er auch diese Hervorhebung, diese gelbe Hervorhebung dort, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und ein Vater und Vater von uns allen, der über alles regiert und durch alle wirkt und in allen lebt. Es ist ganz wichtig, Marie, du bist da jetzt getauft worden. Es ist dieselbe Taufe, die wir hier hätten gemacht. Es ist dasselbe Wasser. Es ist dasselbe runter und wieder hoch. Und das ist auch ganz wichtig. Also wir können nicht sagen, mein Glaube als Christ ist von deinem Glauben anders. Nein, ist er nicht. Anders ist, wie du ihn auslebst. Anders ist, wie du ihn bekennst. Aber wichtig ist, darauf will ich nochmal kommen, dass wir eine Gemeinschaft geworden sind. Damals ging es Paulus darum, die Differenzen zwischen Juden und Nichtjuden aufzulösen. Das war das Thema damals von ihm. Deswegen hat er diesen Vers auch geschrieben. Und dieser Vers heißt auch nicht, dass ich eine ökumenische Ansicht jetzt hier vertreten möchte. Es heißt schlichtweg und einfach, dass Menschen, die an Gott glauben, dieses Vertrauen haben, aus einem und demselben Ursprung sind, nämlich sie sind eins da drin, in dem Glauben. Das ist das Wichtige. Und ich komme darauf noch genauer zu sprechen, wie dieser Glaube auch konkret aussehen wird. Wichtig ist, dass Gott der Vater das gemacht hat in uns. Wir sind jetzt sein neues Volk. Ne? Ihr wisst ja, dass aus Juden und Nichtjuden sozusagen die Gemeinde gebildet wurde, dass das jetzt uns kennzeichnet. Dazu muss ich allerdings auch hinzufügen, das, was ich da unten drunter geschrieben habe, sein Glauben alleine leben zu wollen, das kann schon sehr fruchtlos bleiben. Alleine kann ich nicht als Christ leben. Wir sind ein Leib. Wir sind eine Gemeinschaft. Jeder mit seinen Aufgaben und Funktionen und so weiter. Und wir zusammen glauben ja. Das muss man ja auch sehen. Der vervielfältigt sich sozusagen, der Glaube, in jedem Einzelnen von uns, was wir dazu beitragen, als Gemeinschaft Gott zu vertrauen. Und das ist ganz wichtig. Ja? Diese Gemeinschaft der Gläubigen. Entschuldigung. Also, ich sagte ja schon, Glaube an Gott. Ja, wenn wir das Vaterunser sprechen, da sprechen wir ja, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Jetzt sage ich mal, was der Wille von Gott ist. Das steht jetzt da oben. Wir erfüllen den Willen des Vaters, also von Gott, und ehren ihn, indem wir an seinen Sohn glauben. Das ist das Neue im Neuen Testament. Das ist das Neue, als Jesus gekommen ist. Jesus Christus. Im Alten Testament, so wie das Hebräerbrief da aufgeschrieben war, die kannten Jesus noch nicht. Und doch haben sie ihn gesehen. Ihr Glaube war auch schon ein Glaube an Jesus Christus. In ihrer Vorausschau, prophetisch. Hören wir mal, was Gott sagt. Der erste Vers. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, auf ihn sollt ihr hören. Den gleichen Satz sagt er auch. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihn habe ich Freude. Als er getauft wurde, Jesus, im Jordan, da bestätigt auch Gott seine Taufe mit diesem Satz. Hier dieser Satz, den spricht er, als die drei Jünger auf dem Berg der Entrückung sind. Dort spricht Gott aus der Wolke zu ihnen und sagt, hier, Petrus, Johannes und Jakobus, dieser Jesus, der da bei euch steht, an dem habe ich Freude, auf diesen Jesus sollt ihr hören. Und dann kommen sie vom Berg runter, dann ist Gott nicht mehr bei, aber Jesus. Jesus allein. Dann gibt es das Bekenntnis von Gott, das ist jetzt der nächste Vers auf der linken Seite. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Ja, was müssen wir wohl tun? Und da antwortete Jesus ihnen, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat, an mich, Jesus. Damit erfüllen wir den Willen Gottes. Und jetzt frag mal jemand draußen, der sagt, ich glaube auch an Gott. Dann frage ich, erfüllst du auch seinen Willen? Glaubst du auch an Jesus? Nö, das ist nix. Der andere Vers, ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jedem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Das ist wieder der Wille des Vaters. Also wenn du das Vaterunser betest, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann glaube Jesus. Ganz einfach. Ganz einfach. Aber, und das ist auch das Gelbe jetzt da unten, was da steht, es ist nicht möglich, an Gott zu glauben, ohne an Jesus Christus zu glauben. Das geht nicht. Es geht wirklich nicht. Ich kann nicht sagen, also ich will jetzt nicht auf die Israeliten, auf die Juden kommen, aber die glauben ja auch an diesen Gott. Ja, aber sie haben den Messias ja damals abgelehnt und einige der Juden lehnen ihn auch heute noch ab. Nützt ihnen also ihr Glaube was? Das ist Gottes Sache, wie er mit seinem Volk, den Juden, umgehen wird. Aber auch denen, auch seinem Volk, diesem israelitischen Volk sagt, findet den Glauben an Jesus. Bestimmt. Und das tun ja auch einige Juden. Also wichtig, Glaube an Gott geht nicht ohne Glaube an Jesus. Ganz einfach. Doch wieder zurück zum Hebräerbrief. Da kommt denn das 11. Kapitel endet, dann kommt das 12. Kapitel und der erste Vers in diesem Kapitel ist, ich lese ihn jetzt mal vor, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer beim Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Und da ist es wieder, unseren Blick auf Jesus richten, nachdem uns Gott angesehen hat. Das war der Liedvers vorhin. Der zweite Teil, unseren Blick auf Jesus richten. Und hier steht auch etwas von einem Kampf. Darauf will ich gleich nochmal eingehen, worin dieser Kampf bestehen kann. Aber diesen Kampf kannst du nur durch dein Glauben und durch den Vertrauen in Gott gewinnen. Und das bezeugen diese Personen, die da genannt wurden im 11. Kapitel, die davon aufgelistet war. Die haben diesen Kampf geführt. Die haben diese Auseinandersetzung erlebt. Und sie sind zum Ziel gekommen. Nämlich, sie werden alle auferweckt werden, wie wir auch alle auferweckt werden, weil Jesus auferstanden ist und uns den Himmel aufnehmen wird. Denn er hat am Kreuz all das besiegt, was uns hindern wird und den Glauben uns von uns nehmen will. Und das ist ganz wichtig. Und das ist das wichtigste Glaubensbekenntnis. Und Paulus spricht es ja im Korinther 15 an, 1. Korinther 15. Das wichtigste Glaubensbekenntnis ist, Jesus ist auferstanden. Er ist für unsere Sünden gestorben und er ist auferstanden. Das ist der Inhalt des Evangeliums übrigens. Möchte ich jetzt mal auf ein Detail kommen. Sehen wir uns das etwas mal genauer an. Zum Beispiel an einer dieser Personen, nämlich an der Person von Abel. Einige kennen das jetzt schon von mir, das habe ich schon mal verbreitet. Gut. Ja, Abel ist der Erste, der dort genannt wird. Wie kam es, so wird es dort jetzt zitiert, der Abel, wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Ich erzähle gleich die Geschichte von Kain und Abel nochmal für diejenigen, die sie nicht so kennen, um es besser nachvollziehen zu können. Weil Abel Gott vertraute, da ist es wieder das Vertrauen, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Jetzt habe ich da so ein kleines Pfeil gemacht. Denn viele fragen sich ja, warum hat Gott sein Opfer angenommen und das von Kain nicht? Weil das Opfer von Abel, so steht es dort, nämlich darauf hinweist, dass er vor Gott gerecht sei, bestehen kann. Weil dieses Opfer mit Blut gemacht wurde. Da wurde Blut vergossen, er hat Tiere geopfert, Abel. Und das hat er in Vorausschau auf das Kreuz gemacht, auf die Erlösung durch Jesus. Denn durch die Erlösung, durch das Blut von Jesu, werden unsere Sünden ja auch zugedeckt. Und das hat der Abel gesehen, prophetisch voraus. Das war sein Glaube, hat praktisch im Glauben durch sein Opferdarbringen der Tiere, dadurch, dass er Blut vergossen hat, geopfert hat, hat er praktisch diese Vorausschau gehabt auf Jesus. Deswegen habe ich das dahin geschrieben. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Da merkt er es wieder, das ist derselbe Glaube. Und wenn du das erfassen kannst, was Abel damals in seinem Glauben erlebt hat, was ihn ausgefüllt hat, dann überleg mal bei dir selber, was ist denn der Inhalt deines Glaubens? Denn Abel ist die erste Person, die da genannt wird, nämlich, dass er vor Gott bestehen kann, das war sein Glaube. Danach wird Henoch genannt, er wird auch charakterisiert, hat auch was ganz Bestimmtes in seinem Glauben bewirkt. Und so setzt sich das fort. Aber ich möchte auch hier auf Abel eingehen. Ich stelle mir das ja so vor, wenn ich selber mal vor Gott stehen werde, Gott, den Schöpfer, Gott, den Vater. Und wir kennen das ja von Mose, dass da gesagt hat, dass er ja zu Mose gesagt hat, mich kann keiner sehen. Derjenige, der mich sehen wird, wird vergehen. Das ist nicht möglich, dass ein Mensch Gott sehen kann. Geht nicht. Und ich stelle mir jetzt vor, später werde ich ja im Himmel einmal vor ihm stehen, vor diesem Gott. Und da werde ich ihn sehen. Eigentlich müsste ich ja vergehen. Und dann, und ich weiß ja auch alles, was ich getan habe, was mich von Gott getrennt hat. Von Dingen, die nicht in Ordnung sind. Und dann sehe ich auf Jesus und sage, Jesus, du hast mir gesagt, du hast mir versprochen, dass du für mich eintrittst vor deinem Vater. Und ich vertraue dir, Jesus, dass ich jetzt hier nicht vergehe. Stellt euch das mal vor. Deswegen brauchen wir Jesus. Ohne ihn geht es nicht. Denn da steht keine andere Person. Da steht nicht meine Frau, da steht nicht mein Kind, da steht nicht mein sowieso. Da stehst du alleine. Und wenn jetzt nicht Jesus da ist, dann wirst du vor Gott vergehen. Das ist Tatsache. Jeder von uns wird sterben. Jeder von uns wird einmal vor Gott, den Vater, treten müssen. Und ich sehe dann Jesus und vertraue ihm. Du, Jesus, du hast mich gerettet und du rettest mich jetzt auch gerade. Und dann kommt Freude in mir auf, hoffentlich. Ja, stellt euch das nur mal so richtig vor. Ne? Und deswegen steht da oben, obwohl Abel längst gestorben ist, redet das heute noch zu uns. Auf diese Weise. Nun zu der Geschichte. Abel und Kain. Kurz ein Wort. Kain ist ja der erste Sohn von Eva. Abel ist der zweite Sohn. Das Wort Kain bedeutet so etwas wie, das ist der Mann, den ich vom Herrn erhalten habe. Es war ja ihr erstes Kind, sozusagen, was sie nachdem sie aus dem Paradies rausgekommen sind, praktisch Leben gegeben hat. Eva hat ja das erste Leben geschenkt, aus sich selbst heraus sozusagen. Und Abel heißt Hauch oder Wind, so etwas vergänglich, als ob er gar nicht da gewesen wäre. Er hat ja auch nicht lange gelebt. Ja, und nun gibt es da eine Geschichte. Ich lese sie mal vor. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte, von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Warum senkst du dein Angesicht? Ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Und wie die Geschichte weitergeht, und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder und hat ihn erschlagen. Wir kennen alle die Geschichte. Im 1. Mose steht die Sünde, die Adam und Eva praktisch vor Gott gemacht haben, als sie von der Frucht gegessen haben. Das hier ist die zweite Sünde. Man kann sagen, ja, so eine Frucht essen, okay, aber jemand erschlagen, ist schon eine Nummer, ne? Irgendwie ist das komisch, die Sünde vervielfältigt sich. Die wird immer schlimmer, wenn man einmal angefangen hat. Und sie setzt sich auch in ihren Nachkommen, in ihren Söhnen hat sie sich fortgesetzt. Das hätte Eva sich niemals träumen lassen, dass ihr Sohn sowas tun kann, sowas Böses. Die hat gedacht, dass er jetzt derjenige ist, der die Schlange den Kopf zertreten wird. Das hat sie gedacht. Der bringt das alles wieder in Ordnung, ihr Kain. Nee, er tut genau das Gegenteil. Schlimm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn ich einen meiner Söhne oder Töchter, wenn die sowas tun würden. Das ist ja furchtbar, ne? Man denkt ja immer an das Gute, man glaubt ja immer an das Gute im Menschen und so weiter. Nee, der Mensch kann sich wirklich verführen lassen zum Bösen und trägt dann auch das Böse in sich, sagt Jesus ja auch. Aus dem Herzen heraus kommen die schlechten Sachen. Also, ein Wort nochmal dazu, warum Gott das eine Opfer angenommen hat und das andere nicht. Ich habe ja schon etwas vorhin etwas verklausuliert gesagt, das hat etwas mit den Tieren zu tun. Ja. Wir müssen das Handeln und die Wahl, die Gott uns trifft, akzeptieren. Es ist sein Erbarmen und seine Gnade. Er ist unser Schöpfer und Herr und er sieht in unser Innerstes hinein. Er kennt uns durch und durch und wir können uns nicht vor ihm verstecken oder verbergen. Nämlich als zum Beispiel der Samuel zum David kommt und ihn salbt, daher sagt er auch einen ganz wichtigen Satz. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Zur Geschichte nochmal. Gott kommt keinem entgegen. Er lässt ihn nicht alleine mit seinen Gefühlen. Er sucht ihn auf. Und Kain hatte alle Freiheiten. Aber er war nicht frei. Anstelle, er war in seine Gefühlswelt verstrickt, in seiner Wut, zurückgesetzt, nicht angenommen. Das sind blöde Gefühle, ganz schlimme Gefühle. Die kennt jeder von uns. Ganz bestimmt. Und jeder hat so sein persönliches Erleben. Und anstelle zu Gott aufzublicken, der ja zu ihm gekommen ist, der ihn dazu auffordert, folgt er seinen inneren Festlegungen und begeht eine schwere Sünde, nämlich indem er das Leben seines Bruders auslöscht. Was war sein Fehler? Ganz einfach, er hat den Kontakt mit Gott abgebrochen. Er hat nicht hochgeguckt, so wie ihn aufgefallen, sondern hat runtergeguckt. Kain hatte kein Glauben und kein Vertrauen in Gott, das ihn aus seiner eigenen Welt retten konnte. Er wollte selbst Herr sein über sein Handeln, ohne Glauben. Er hat die Macht der Sünde unterschätzt und sich selbst überschätzt. Er wollte das ohne Gott hinkriegen und das Resultat kennen wir. Also meine Lieben, wenn ihr in solche Gefühle verstrickt seid, versucht es nicht selber zu lösen. Such dir Hilfe bei jemandem, bei einer Person deines Vertrauens, mit dem du die Sache durchbeten kannst, um Distanz zu gewinnen, nämlich um wieder zu Gott aufblicken zu können. Und jetzt nochmal ganz kurz ein Wort zur Sünde. Die Sünde resultiert nicht nur in einer Tat, sondern manifestiert sich auch in einer Lebenseinstellung, zum Beispiel in einem System, in einem Lügensystem. Zitiere aus dem ersten Johannesbrief. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, da ist es wieder der Blick auf Jesus, hält sich von jeder Sünde fern, um rein zu bleiben wie er. Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Sie ist nicht nur eine Tat. Es ist eine Lebenseinstellung. Oder an anderer Stelle, und wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Das ist ja das Werk Gottes an uns durch den Heiligen Geist. Er wird ihnen zeigen, worin die Sünde besteht. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Dass sie nicht an mich, Jesus, glauben. Stell dir das mal vor. Kannst du dir vorstellen, von dir nicht an Jesus zu glauben? Er wird ihnen zeigen, der Heilige Geist, worin ihre Sünde besteht. Darin, dass sie nicht an mich, an Jesus, glauben. Also, unser Handeln bzw. auch unser Nichthandeln, unser Glauben bzw. unser Nichtglauben hat Folgen. Ich sagte ja schon, sie vervielfältigt sich. Einmal Segen, denn Adam und Eva wurde dann ein dritter Sohn geboren, der hieß Seth. Und von dem wird gesagt, und deren Nachkommen, und auch dem Seth wurde ein Sohn. Und auch dem Seth, das ist ein Sohn jetzt von Eva und dessen Sohn wiederum, und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Und da steht dieser wunderbare Satz dann im Alten Testament in Mose. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Allerdings, die Kainslinie. Dessen Nachkommen ist einer, der hieß Lamech. Der hat behauptet von sich, und nicht nur behauptet, er hat es auch gemacht. Ein Mann erschlug dich, weil er mich verwundet. Ein junger Mann, weil er mich geschlagen hat. Also Lappalien so ein bisschen. Denn Kain wird siebenfach gerecht, Lamech aber 77-fach. Der hat nicht lange gezögert. Der hat das Töten, Schlagen vervielfältigt. Von Kain wird das mit siebenmal gesagt und er macht sieben mal siebzig daraus. Schlimm, ne? Das ist unsere Welt heute. Wie viel Milliardenfach ist das wiederholt worden? Wie viel Milliardenfach folgen wir dieser Kainslie? Folgt die Menschheit dieser Kainsliede? Auch heute in unseren Tagen. Und das nicht zu wenig. Aber es gibt auch die Segenslinie. Ne? Es gibt ja auch viele der gläubigen Kinder, die gläubige Elternhäuser haben, dass dort der Segen in gleicher Weise weitergegeben wird, dass diese Kinder eben frühzeitig auch von Jesus und Gott zu hören bekommen, was anderen Kindern verschlossen ist. Denken wir nur, wie zu einem muslimischen Staat zum Beispiel, ne? Die erzählen nichts von Jesus, die Eltern. Und die können dann schnell in diese andere Kainslinie rutschen. Das ist wirklich so. Der Segen, den wir hier erleben, dadurch, dass wir noch von Gott, von Jesus hören und es weitersagen dürfen, ist ganz enorm. Ja, also die Menschheit teilt sich damals schon auf und so setzt es sich fort. So, also was hindert mich, was hindert dich am Glauben, Jesus zu vertrauen? Ich zähle es nochmal auf. Vielleicht stehe ich mir selber, stehst du dir selbst mit deinen Bindungen und inneren Festlegungen am meisten im Weg. Der Blick auf Jesus, diese Ausrichtung auf Jesus ist entscheidend und rettet, gestaltet dein Leben. Ich wiederhole nochmal diesen Text, ich lese ihn jetzt nicht nochmal vor, das ist das 12,1 aus Hebräerbrief, ne, wo es darum geht, dass man von dieser großen Schar von Zeugen umgeben ist, dass wir diesen Kampf führen, den Kampf des Glaubens, dass wir darin bestehen sollen, wie die Läufer beim Wettkampf. Und unten nochmal der wichtige Satz, nämlich, dass wir uns von der Sünde trennen und sie nicht über uns herrschen lassen, denn jeder, der die Sünde tut, ist der Sklave der Sünde, sondern unseren Blick auf Jesus richten. Und er ist der Wegbereiter des Glaubens. Und dieser Wegbereiter, er bereitet deinen Weg. Du musst ihn nur glauben. Er bereitet deinen Weg. Den gehe, den Jesus vorangegangen ist. Zum Schluss möchte ich euch diese Ermutigung noch schreiben. Das sagt Paulus im Korinther 15, wo es ja um die Auferstehung geht. Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz, ne? Du darfst dieses oder jenes nicht tun und du kannst das Gesetz ja nicht halten. Du wirst ja darin scheitern. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Da steht's. Das ist ja unser Glaubensbekenntnis von der Gemeinde. Da steht's. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest. Lasst euch nicht irritieren, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Jesus hat den Weg bereitet, stand ja im Hebräer. Setzt euch auch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Ja, du investierst dich ja in Jesus. Wir als Ganze, wir alle. Und wir kommen ans Ziel und es ist nicht vergeblich. Das ist die Ermutigung, die der Paulus nochmal uns gibt. Und mit diesem netten Bild vom Kreuz, wo die beiden Hände von unten und oben und Jesus dazwischen. Du kannst nicht an Gott glauben, ohne an Jesus zu vertrauen, zu glauben. Ja, soweit. Gut, Amen.